Deutschlandfunk, der Politik-Podcast.
Folge 256 des Politik-Podcasts aus dem Deutschlandfunk Hauptstadtstudio. Es ist Freitagnachmittag, 14.30 Uhr. Da zeichnen wir das auf. Wer weiß, was noch alles passiert an diesem Tag, an diesem Wochenende, bis Sie, bis ihr diesen Podcast hört. Aber wir ziehen eine Bilanz dieser Woche, in der immer noch Krieg herrscht in der Ukraine, aber es gibt ein, ja, ich weiß gar nicht, wie man das sagen soll, einen diplomatischen Friedensschluss zwischen Deutschland und der Ukraine oder eine Frontbegradigung nach den schweren Zerwürfnissen, die wir da gesehen haben, zwischen den Staatsoberhäuptern, Selenskyj, die Ausladung des Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier bei seinem Versuch nach Kiew zu reisen, jetzt das Gespräch, das Telefonat zwischen dem Bundespräsidenten und dem ukrainischen Staatspräsidenten am Sonntag dann, symbolträchtige Tage, der 8. und 9. Mai, reist die Bundestagspräsidentin Bärbel Baas nach Kiew und das soll dann, so haben wir das gehört, nur der Auftakt zu einer erneuten Reisediplomatie aus Deutschland, aus Berlin nach Kiew sein. Das ist das Thema. Am Mikrofon ist Stefan Detjen und mit dabei sind
Katharina Hamberger. Ich bin hier zuständig für die Unionsparteien und schaue natürlich ganz besonders darauf, wie die sich jetzt in diesen Zeiten verhalten.
Und ob Friedrich Merz, der eigentliche Friedensstifter und Wegbereiter für die Staatsoberhäupter und Regierungschefs ist, die da jetzt kommen.
Ja, und Frank Capellan, hallo. Und ich hatte gerade das Vergnügen, mit dem Kanzler nach Japan mitreisen zu dürfen. Ja, Stefan, da sind wir gerade auch beim Stichwort, die Kanzlerreise nach Japan. Natürlich wurde da auch viel, wir waren insgesamt 28 Stunden im Flieger, wurde viel über die aktuelle Entwicklung gesprochen.
War der eigentlich länger in der Luft als auf dem Boden dann in Japan?
Ja,
in der so eine Reise wieder mal. Hm,
20 Stunden.
Auch schon oft erlebt.
Wir haben die erste Nacht im Flieger verbracht, also nicht im Hotel, hatten dann direkt Termine. Er ist ja auch kritisiert worden, der Kanzler, dass er diese Reise überhaupt angetreten hat, weil ja zu Hause die Hütte brannte und es scharfe Kritik an Olaf Scholz gegeben hat mit Blick auf die Waffenlieferungen. Da hat ihn auch Friedrich Merz getrieben, er solle sich doch erklären. Ja, was ich sagen wollte, wir haben natürlich da viel untereinander diskutiert. Wir hatten auch die Gelegenheit, mit dem Kanzler zu diskutieren. Alles sehr vertraulich natürlich, aber man bekommt ja da aber doch... Das besprechen wir jetzt alles. Nee, das werde ich mit Sicherheit nicht tun, sonst war das meine letzte Reise. Aber natürlich bekommt man einen Eindruck. Und es stand da ja auch die Frage im Raum, nicht nur bei dieser Reise vorher ja schon, wann fährt der Kanzler nach Kiew? Warum fliegt er, beziehungsweise warum fährt er nicht? Er kann ja nur mit dem Zug fahren. Warum hat diese Reise bisher nicht stattgefunden? Naja, und dann waren wir eben gestern, Stefan, das wollte ich dich fragen, da waren wir ja überrascht, dass auf einmal du in unseren Chat geschrieben hattest, es gibt jetzt eine Erklärung aus dem Bundespräsidialamt, da tut sich was. Denn das hatten wir ja in den vergangenen Tagen doch gehört, dass diese Ausladung von Frank-Walter Steinmeier des Bundespräsidenten eben durch den ukrainischen Präsidenten Selenskyj, ich glaube Mitte April war es, dass das einer Reise des Kanzlers im Wege stehen würde. Ja, und wie lief das dann ab?
Ja, das war ja wirklich denkwürdig, wie sich diese Verwerfung zwischen Kiew und Berlin, wie die sich auch über die deutsche Innenpolitik gelegt hat. Da spielt dann, da werden wir mit Katharina ja drüber sprechen, Friedrich Merz natürlich eine Rolle mit seiner Reise nach Kiew. Und gestern war das dann in der Tat so, da kam dann sehr kurzfristig die Einladung zu einem Briefing, einem Hintergrundgespräch aus dem Bundespräsidialamt, wo uns dann mitgeteilt wurde, der Bundespräsident hat vorhin, stand gestern Mittag, also das war am Mittag, frühen Nachmittag, hatte er dann dieses 45-minütige Telefonat mit Volodymyr Selenskyj und die Botschaft, die übermittelt worden ist in Berlin und ja dann kurz danach auch von Selenskyj ist, die Irritationen der Vergangenheit sind bereinigt, wir blicken jetzt in die Zukunft und damit ist dann auch der Weg frei, dass jetzt auch die deutsche Regierung, dass auch deutsche Staatsvertreter bis hin dann möglicherweise zum Bundespräsidenten jetzt nach Kiew reisen, so wie das so viele andere Verbündete, Unterstützer der Ukraine in den letzten Wochen und Monaten getan haben, dann am Ende jetzt auch Deutschland. Es ist dann schon relativ klar gewesen, der Bundespräsident, das ist überhaupt nicht absehbar, wann, ob der reisen wird. Man wird dieses zerrüttete Terrain jetzt mal zunächst Schritt für Schritt wieder aufbauen. Also die Bundestagspräsidentin Reist, ist immer wieder betont worden, protokollarisch die zweithöchste Repräsentantin der Bundesrepublik Deutschland nach dem Bundespräsidenten zu den Feierlichkeiten zum Ende des Zweiten Weltkrieges in Kiew. Wir haben dann vorhin mitbekommen, Olaf Scholz wird dann am Abend, am Sonntagabend hier in Berlin eine Fernsehansprache halten. Also auch für ihn dann zum ersten Mal dieses ungewöhnliche Format. Und das ist
zum zweiten Mal.
Von Scholz?
Ja, er hat es bei Kriegsbeginn, hat er sich auch per Fernsehansprache an die deutsche Bevölkerung gewendet.
Aber das gab's zum 8. Mai von Angela Merkel nie, ne? Also, dass ein Bundeskanzler sich an diesem geschichtsträchtigen Datum in der Fernsehansprache äußert, das ist jetzt neu und eben dieser ganzen Situation geschuldet.
Nein, von Merkel gab's ja das überhaupt nur, ich glaube, es war wirklich das einzige Mal die Corona-Ansprache, die sie gehalten hat zu Beginn der Epidemie. Also ein immer noch ungewöhnliches Instrument. Mal gucken, ob Scholz das dann vielleicht öfter nutzt als Merkel. Aber da tut sich was und wir haben ja dann gehört, dann demnächst dann eine Reise von Annalena Baerbock, der Außenministerin. Und so öffnet man da wieder diese Türen. Aber das war natürlich wirklich eine total ungewöhnliche Verstimmung, die ja auch quer lag zu diesen ganzen Beteuerungen der westlichen Spitzendiplomatie, indem man immer wieder gesagt hat, wir stehen zusammen. Putin steht vor einer geschlossenen Front der Ablehnung, der Unterstützung der Ukraine und ausgerechnet zwischen dem wirtschaftsstärksten Land in der Mitte Europas, Deutschland und der Ukraine, gibt es dann diese schweren Verwerfungen. Und das können wir jetzt vielleicht mal aufdröseln, wer da alles eine Rolle spielt. Steinmeier, der ukrainische Botschafter in Berlin, Andrei Melnyk, spielt da natürlich eine Rolle. Und Katharina, vielleicht gehen wir da mal zurück. Du hast das ja mitbekommen. Du hast Frank-Walter Steinmeier begleitet bei der Reise nach Warschau. Und da hast du ja auch im Politik-Podcast schon erzählt davon. Vielleicht kannst du es noch mal kurz sagen, wo dann der polnische Präsident danach nach Kiew weiterreist, Steinmeier eigentlich mitreisen wollte und dann mitgeteilt bekommt, wir sind hier in Kiew nicht erwünscht.
Ja, genau. Also wir waren in Warschau. Das war eigentlich als eine relativ gewöhnliche Reise angesetzt, natürlich unter den ganzen Voraussetzungen, die es gibt, aber nur mit einem presseöffentlichen Termin, nämlich dieser Pressekonferenz, die schon sehr ungewöhnlich war an sich, weil wir schon gemerkt haben, einerseits ist der polnische Präsident sehr freundlich zu Steinmeier, obwohl die Polen ja immer sehr viel auszusetzen haben, auch an der deutschen Politik gegenüber Russland, wenn es um Sanktionen beispielsweise geht. Und die Frage eben der gemeinsamen Reise, die tatsächlich gestellt wurde, ist unbeantwortet geblieben. Das hat sich dann kurz darauf im Nachhinein herausgestellt, das, was du sagst, der Bundespräsident wollte eigentlich mit Präsident Duda auf dessen Initiative hin auch und den baltischen Staatschefs nach Kiew reisen, noch am selben Tag. Und dann hat man aus Kiew das Signal bekommen, der Steinmeier ist nicht erwünscht in Kiew. Ich würde auch immer nicht so ganz von einer Ausladung sprechen, weil du das Wort jetzt mehrfach in den Mund genommen hast, Stefan, sondern er ist ja nicht eingeladen worden. Ja. Es ist irgendwie ein ihm die Reise verwehren, die Tür zu machen. Und ich kriege im Nachhinein auch noch nicht ganz zusammen, was da tatsächlich abgelaufen ist. Wir haben hinterher ja sehr unterschiedliche Signale aus Kiew gehört. Wir haben ja nie ein Wort von Selenskyj selbst gehört. Aber es gab dann diejenigen wie der Botschafter Melnyk, der dann gesagt hat, na, Steinmeier und seine Vorgeschichte, alles schwierig. Und dann gab es aber wiederum die Signale aus Kiew, die gesagt haben, nee, das stimmt doch alles gar nicht. Also so ganz lässt sich diese Geschichte jetzt im Nachhinein nicht aufklären. Und es sind dann eben jetzt viele Wochen, finde ich, vergangen, in denen man sich offenbar nicht annähern konnte.
Also hier gibt es natürlich eine Erzählung im Nachhinein dazu, die lautet, das ist nicht in der Tat nicht eine förmliche Einladung an Steinmeier gewesen, sondern es ist eine Initiative der Polen gewesen. Der polnische Staatspräsident Duda hat diese Initiative ergriffen, dass da der deutsche Bundespräsident, die baltischen Präsidenten gemeinsam nach Kiew leiten und die Polen seien so eine Art Reiseleitung gewesen und hätten das auch organisiert.
Genau, ja.
Und dann ist darauf verwiesen worden, dass da sogenannte Verbalnoten, also Schriftsätze ausgetauscht wurden, in denen man, wie das bei solchen Reisen üblich ist, den Besuch angekündigt hat und auch die Delegationen benannt hat. Und da habe es zunächst überhaupt keinen Einspruch gegeben. Insofern sei dann diese Mitteilung, die Steinmeier gar nicht von Selenskyj selbst erreicht hat, sondern die übermittelt worden ist von Duda, sei die dann vollkommen überraschend gekommen und ist auch immer wieder betont worden, auch für die Polen sei das total irritierend gewesen. Peinlich ist nicht gesagt worden, aber das sei denen jedenfalls ausgesprochen unangenehm gewesen, weil sie es ja waren, die diese Initiative ergriffen hatten und Steinmeier sich dem sozusagen angeschlossen hat, sich da in den polnischen Reisebus sozusagen bildlich gesprochen mitsetzen wollte.
Daraus erklärte sich dann ja auch diese Freundlichkeit von Duda in der Pressekonferenz und die wenige Kritik an an Deutschland im Nachhinein, wenn man das so betrachtet. Ja, also das war insgesamt wirklich schon interessant. Und die Begründung, die ja dann geliefert wurde über die Bild-Zeitung war, das lag an Steinmeiers Russlandpolitik in den letzten Jahren. Das ist so auch nie bestätigt worden. Ob das am Ende tatsächlich der Grund war, klingt natürlich erstmal logisch, aber
offizielle Bestätigung dafür
gibt es nicht.
Natürlich.
Also das würde ich sagen, das hatte ja, dann muss man ja noch weiter zurückgehen, diese lange Vorgeschichte, die dann mit der Person von Andrei Melnyk, dem ukrainischen Botschafter, hier verbunden ist, der nun über Wochen hinweg ein Sperrfeuer der Kritik auf die sozialdemokratischen oder sozialdemokratische Spitzenrepräsentanten der Regierung abgefeuert hat. Und da stand nun Frank-Walter Steinmeier im Mittelpunkt. Ganz am Anfang stand ja, das war noch im März, die Absage von Melnyk an eine Konzerteinladung beim Bundespräsidenten. Frank-Walter Steinmeier lädt ein zu einem Solidaritätskonzert ins Schloss Bellevue, an dem russische und ukrainische Musiker zusammennehmen. Also so ein Kulturansatz, wo da so ein Stück Kulturversöhnung mit drin sein sollte. Und das weist Melnyk zurück und sagt, ich habe keine Lust mehr jetzt, mir jetzt russische Musiker anzuhören, und sagt diese Einladung ab. Und das führte damals zu einem ungewöhnlichen Tweet der neuen Sprecherin des Bundespräsidenten, Kerstin Gammelin, ehemalige Kollegin der Süddeutschen Zeitung, die dann per Twitter auf diese Absage des ukrainischen Botschafters öffentlich reagiert und sagt, also wir sind da, ich paraphrasiere das jetzt, irritiert und pikiert und bedauern das. Und das ist der Anfang dieser dann auch öffentlich geführten Auseinandersetzung.
Man muss aber auch sagen, dass Steinmeier sich ja auch entschuldigt hat und das als Fehler bezeichnet hat, was er vorher in seiner Russlandpolitik, was Nord Stream 2 oder ähnliches betrifft, gemacht hat und wirklich auch sehr persönlich das gemacht hat. Und da ist für mich trotzdem noch die Frage, warum, also was hätte er mehr tun können, um sozusagen in Kiew willkommen zu sein?
Naja, aber diese Entschuldigung kam doch auf erheblichen öffentlichen Druck hin. So habe ich das zumindest wahrgenommen. Und es gab damals ja auch die Diskussion über Gerhard Schröder, es gab die Diskussion über Manuela Schwesig. Und erst dann hat sich der Bundespräsident auch so erklärt, dass diese Entschuldigung gekommen ist. Was mich vor allen Dingen interessiert, wie ihr das wahrgenommen habt, als dann klar wurde, Steinmeier kann nicht reisen, und er ist ja da auch wirklich, salopp gesagt, bedröppelt im Fernsehen aufgetreten und hat dann gesagt, ja, ich bin offenbar nicht willkommen, ich wollte ja eigentlich, aber ich darf nicht fahren. Ich habe danach vom Kanzler und vom Regierungssprecher eigentlich sehr wenig gehört.
Bis zum Leberwurst-Interview.
Genau. Da machte sich Olaf Scholz zu leicht, als er dann, ich war völlig überrascht, als er dann am vergangenen Montag in diesem ZDF-Interview zum ersten Mal gesagt hat, ja, das steht meiner Reise nach Kiew entgegen. Ich kann nicht fahren, solange das nicht wieder gut gemacht wird. Und das hat nie eine Rolle gespielt in seiner Argumentation. Er ist immer wieder gefragt worden, warum fahren Sie nicht nach Kiew? Da hätte er es sagen können. Er hätte es auch sofort sagen können, als Steinmeier quasi ausgeladen wurde, hätte er sagen können, das geht nicht und ich kann jetzt nicht nach Kiew fahren. Das erwarten viele von mir. Aber wenn unser Staatsoberhaupt dermaßen brüskiert wird, dann ist auch ganz klar für mich, dass ich nicht fahren wäre. Und Scholz hat dieses Argument erst in dieser Woche gebracht, wo er mit dem Rücken zur Wand stand, in der Diskussion über die Waffenlieferung beispielsweise, in der ganzen Debatte darüber, wie seine Kommunikation läuft, Stichwort Atomkrieg, also seine Argumentation auch damit, dass er nicht Waffen liefern will, weil er nicht den russischen Präsidenten provozieren will und Sorge trägt, dass wir keinen dritten Weltkrieg bekommen. Nehme ich
was
das falsch
er,
wahr
natürlich
oder,
schon
oder habt ihr da...
Ja, ich habe zumindest nach der Reiseabsage für Steinmeier in der Regierungspressekonferenz eine ähnliche Argumentation gehört, wie sie jetzt Scholz vorgetragen hat, nur nicht eben mit diesem ganz expliziten, ich kann nicht fahren, sondern diese... Es wurde zumindest gesagt, sozusagen auf die Art, es geht nicht, wenn ein Bundespräsident, der mit so einer großen Mehrheit in der Bundesversammlung gewählt worden ist, das ist unser Staatsoberhaupt, ja, und Das wurde schon betont, ich glaube mehrfach damals vom Regierungssprecher Hebestreit. Und das ist ja auch, was Scholz dann wiederum aufgenommen hat in diesem ZDF-Interview jetzt vor ein paar Tagen. Was mich aber interessieren würde, Frank, wäre von dir, also Scholz hat damit ja die Tür zugemacht, nicht nur für sich, sondern erstmal auch für das ganze Kabinett, ne, in dem er nicht fährt und sich auf das Staatsoberhaupt, die Ausladung des Staatsoberhauptes beruft. Damit kann ja niemand fahren, des ganzen Kabinetts. Was du als Motiv von Scholz da siehst, ist es auch ein Stück weit Trotz dann zu sagen, wenn man mich zwingen möchte, so vor allem, dann erst recht nicht?
Ja, das entspricht sicherlich seinem Naturell. Das haben wir ja immer wieder gemerkt, wenn er da unter Druck gerät, dass er auch eben lange gezögert hat, sich zu äußern mit Blick auf den auf die Forderungen nach Waffenlieferungen. Ich habe aber auch die These aufgestellt und hatte den Eindruck, dass er sich damals als Steinmeier, also damals war glaube ich Mitte April, ne, als er ausgeladen worden ist, dass er sich da nicht wirklich konkret geäußert hat, weil er auch selber angreifbar ist. Weil die Kritik, die geäußert wurde an Steinmeier, an Schröder, an Schwesig, das betrifft auch einen Olaf Scholz. Olaf Scholz, das dürfen wir nicht vergessen, hat bis kurz vor Beginn des Krieges gesagt, Nord Stream 2 ist eine privatwirtschaftliche Angelegenheit. Und da musste sich doch so mancher nicht nur in der Ukraine verhöhnt fühlen. Also das war doch eine Argumentation. Und wir erinnern uns doch, wie er es vermieden hat, das Wort Nord Stream 2 überhaupt in den Mund zu nehmen. Und da hätte man natürlich von ihm dann auch erwarten können, dass er sich ähnlich wie Steinmeier entschuldigen würde. Also von daher hatte ich den Eindruck, dass er es aus diesem Grund auch nicht persönlich, auch nicht offensiv angesprochen hat.
Ich würde das auch nochmal als eine ganz spezifisch sozialdemokratische Gefühlslage, Stimmungslage beschreiben. Es ist so, und da spielt dieser André Melnik nochmal eine Rolle, dass der ja in der Tat nicht nur Steinmeier angegriffen hat, der hat ein sozialdemokratisches, in einem Tagesspiegel-Interview hat er das mal ein Spinnennetz von Verflechtungen mit Moskau beschrieben. Und er hat noch zwei andere führende Repräsentanten der Regierung mitgenannt, nämlich den außenpolitischen Berater des Bundeskanzlers, Plötner, und den Staatssekretär im Außenministerium, Michaelis, hat die namentlich genannt. Und was ich in einer ganzen Reihe von Gesprächen dann immer wieder erlebt habe, ist, wie höchst persönlich die getroffen waren davon. Wie die sich persönlich attackiert, unangemessen angegriffen gefühlt haben. Und da kann man natürlich jetzt sagen, ja, und es gibt ja auch viele, die haben immer gesagt, also so kann man von einem Botschafter nicht die Regierung des Gastlandes attackieren. Das geht nicht. Das ist ein undiplomatisches Verhalten. Es gibt andere, die haben immer gesagt, das ist der Botschafter eines Landes, das gerade massiv attackiert wird. Der ist frei, das seine Position so auszudrücken, wie er das will. Ich glaube, Melnik selber hat sich das zum Auftrag gemacht, dieses Land Deutschland nicht zur Ruhe kommen zu lassen, immer wieder aufzurütteln, immer wieder in Wunden zu stechen. Und da hat er bei den Sozialdemokraten eine verwundbare Stelle entdeckt. Und ich würde, weil du eben auch gesagt hattest, was hätte Scholz, was hätte Steinmeier denn tun sollen? Ich hätte von denen erwartet, dass die diese Konfliktlage in Berlin mit dem ukrainischen Botschafter, dass die das bereinigen, dass die das Gespräch mit dem Melnik suchen und nicht sich in die Ecke setzen und sagen, mit dem reden wir nicht, der ist so fies, der ist so unangenehm, dem kann man nicht vertrauen und der greift uns dann wieder hintenrum an, sondern dass ein Bundespräsident, dass ein Kanzler, eine Außenministerin, egal wie da die protokollarische Reihenfolge ist, dass die souverän genug sind, zu sagen, das bereinigen wir. Wir sitzen in den sicheren Stühlen. Wir sind nicht von dem unmittelbaren Angriff der Russen bedroht. Wir reden jetzt mit dem, bereinigen das jetzt.
Meine These war ja auch, ich habe das in einem Kommentar gesagt, Scholz hätte eben nicht die beleidigte Leberwurst spielen dürfen. Sage ich jetzt ganz bewusst so, weil das war ja der Vorwurf, der von Melnik erhoben wurde. Trotzdem habe ich auch selber den Eindruck gehabt, dass er beleidigt war, so wie das jetzt in dieser Woche rübergekommen ist. Er hätte ja auch alles Recht gehabt, beleidigt gewesen zu sein, aber damals, zu dem Zeitpunkt, als Steinmeier ausgeladen wurde, da hätte ich das von ihm erwartet. Und meine These war eigentlich, Scholz hätte sich da jetzt von vornherein drüber hinwegsetzen müssen, zu Zelensky fahren, und dann hätte man im persönlichen Gespräch alles miteinander ausräumen können. Vielleicht noch nicht einmal über den Weg, gut, dafür hat man einen Botschafter, das mit Melnik vorab zu besprechen. Aber mich hat dann schon irritiert, dass er darauf gewartet hat, dass diese Causa Steinmeier, dass das in Ordnung gebracht wird. Ich bin dafür gescholten worden, übrigens, für diesen Kommentar von Hörern, die gesagt haben, ja, wie kann man sowas nur behaupten? Dieser Melnik, persona non grata müsste der sein, den müsste man ausweisen. Und das ist ja eine Kritik, die wir nicht nur von Hörern erleben, sondern auch teilweise von Politikern, zumindest hinter vorgehaltener Hand.
Fast sagen, faktisch ist der Mann hier eine persona non grata. Die Bundesregierung,
ja, das
die
ist
jetzt
aber
sich
geheuchelt.
Feiert, dass sie wieder die Kontakte nach Kiew aufrechterhält, dass sie da hinreisen, die hat faktisch den Botschafter dieses Landes hier im Land zur persona non grata erklärt. Jedenfalls gibt es keine Gesprächsträte. Der ist nicht bei Baerbock empfangen worden.
Ja, aber da
hören wir auch Stimmen in der Regierung, innerhalb der Sozialdemokratie, die sagen, eigentlich hätte Baerbock den nochmal einbestellen müssen. Hat sie nicht gemacht. Und ihr Staatssekretär fühlt sich auch beleidigt.
Ja, und auf der anderen Seite im Bundestag, bei der Sondersitzung
stehen sie alle auf.
Stehen sie alle auf? Das genau. Ist doch geheuchelt. Also dann müsste man doch da auch konsequent sein. Da wird doch anerkannt, indem man da ihm stehend applaudiert, da wird anerkannt, dieser Mann steht unter Druck. Das Land ist im Krieg. Und das sagen ja auch viele, das empfinde ich ja auch so, da kann man auch vieles verzeihen, also vieles Undiplomatische, das sind eben andere Zeiten jetzt. Und er hat ja heute Morgen im Deutschlandfunk, hatten wir ihn im Interview, da hat er auch gesagt, wenn es jetzt um die Frage geht, ob ich noch tragbar bin, fragen Sie meinen Präsidenten, fragen Sie Selenskyj. Und ich glaube, der wird einen Teufel tun, ihn jetzt abzuziehen, weil das, was er tut, den Krieg im Gedächtnis auch der Politik, der Deutschen zu halten. Das ist ja auch ganz in Selenskyjs Sinne. Und da auch immer wieder Druck zu machen, auch mit Blick auf weitere Waffenlieferungen. Und damit hat er ja auch Erfolg gehabt.
Naja, das muss man jetzt mal sehen. Denn ich würde sagen, das Verhalten, die Strategie der Bundesregierung zielt eigentlich darauf ab, dass dieser Botschafter hier im Land nicht mehr toleriert wird. Und das würde mich nicht wundern, wenn da hinter den Kulissen dann doch irgendwo auch das Signal ausgesandt wird, ihr müsst den hier abziehen, mit dem kommen wir nicht mehr zusammen. Wir fahren zu euch hin nach Kiew, aber den wollen wir nicht mehr haben. Aber das ist eine Spekulation. Und was ich sehe dahinter, die Beobachtung ist, dass wir bis hin zum Bundeskanzler eine Regierung erleben, die doch immer wieder Nerven zeigt, die Angefasstheit zeigt, sehr persönlich. Das wird dann mal erklärt mit, naja, der Kanzler ist trotzig und mal erleben wir ihn auch selber wieder, auch in so Randszenen. Mir fiel das auf in der Pressekonferenz nach dieser Kabinettsklausur in Meseberg, wo er dann sagt, naja, Sie erleben hier die Koalition, die Regierung, wir sind geschlossen, und den Journalisten sagt, das mag Sie vielleicht enttäuschen. Da blitzt so, und das hat man immer wieder mal erlebt, dieser Bundeskanzler durch, der sich irgendwie ungerecht behandelt, ja, angegriffen fühlt, ja. Der sich nicht verstanden fühlt in seinen diplomatischen Bemühungen, in seiner Sorge vor einem dritten Weltkrieg, und dann in solchen Situationen mal mehr, mal weniger deutlich Nerven zeigt.
Der aber auch getrieben ist, glaube ich, von der Wahrnehmung anderer Mitglieder des Kabinetts. Also bei Scholz, ne, du sagst es, hat man das Gefühl, er möchte manche Fragen nicht. Ihm ist es sogar manchmal lästig, nach bestimmten Erklärungen gefragt zu werden. Also besonders auffällig war das in diesem RBB-Interview, wo er dann gesagt hat, diese Jungs und Mädels, ja, wenn die was sagen, ich mache ja nicht alles, was die sagen. Das war ja alles so ein bisschen, ne, gefühlt von oben herab. Und er hat ja die Interviewerin auch für ihr Bemühen, ihn dazu zu kriegen, das zu erklären. Da wirkte er sehr beleidigt. Und dann tritt ein Robert Habeck ja ganz anders auf. Dann tritt eine Annalena Baerbock ganz anders auf, ja, die im Bundestag versucht, diese Politik zu erklären und zu sagen, es ist nicht einfach und wir müssen trotzdem und das und so. Und damit auch natürlich ihn gewisserweise in Schutz nimmt. Und in diesem ZDF-Interview, das er ja vor wenigen Tagen gegeben hat, hatte ich das Gefühl, da hat sich auch bei ihm was geändert. Bis auf den Schluss dann, ne, mit der Steinmeier-Geschichte. Aber davor war das in der Tonalität dann irgendwie anders. Ne? Als hätte es da irgendwie in der Kommunikation seiner Leute um ihn rum plötzlich Klick gemacht. Da muss man was ändern.
So
was kommen wir hier mehr in die Kritik.
So kam ja jetzt auch eine Interview-Offensive zustande. So kam sein emotionaler Ausbruch bei der Mai-Kundgebung in Nordrhein-Westfalen ja auch zustande, würde ich sagen. Da haben wir ja einen Olaf Scholz erlebt, den man selten so erlebt, dass er da auch gegen die Störer, gegen angebrüllt hat. Das hat mich ja an Gerhard Schröder erinnert, also wie er damals zu Agenda-Zeiten unter Druck stand und sich dann auch bei einer Mai-Kundgebung entsprechend da geäußert hat. Also das ist Olaf Scholz ja auch sicherlich geraten worden. Das Problem war ja nicht, und das würde ich ja auch sagen, ich erkenne das seine Bedenken ja auch an mit Blick auf Waffenlieferungen beispielsweise, seine Sorge vor einem Atomschlag. Ich habe diese Sorge auch. Ich würde auch sagen, dieser Putin ist nicht mehr kalkulierbar. Und das nimmt der Kanzler auch so wahr, mit jedem Tag, wo Putin weiter in die Enge gedrängt wird, in dem Sinne, dass eben er seine Kriegsziele nicht erreichen kann, in dem Sinne auch, dass er sieht, dass die Sanktionen ja auch langfristig Wirkung zeigen werden, dass sie ohne Zustimmung der Ukraine auch nicht mehr aufgehoben werden. Mit jedem Tag wird es gefährlicher und er ist einfach nicht kalkulierbar. Und das ist das gute Recht auch des Kanzlers, das so zu sehen. Er hat es nur nicht entsprechend kommuniziert. Er ist dann sogar auch scharf kritisiert worden, auch von einem Kollegen. Wir haben das in der Redaktionskonferenz bei uns erlebt, der gesagt hat, dieser Kanzler ist ja eigentlich untragbar, dass er sich so provozieren lässt in diesem Spiegel-Interview, dass er sich zu dieser Äußerung hinreißen lässt, ich will den Dritten Weltkrieg verhindern und ich will einen Atomschlag verhindern. Scholz hat gesagt, ich bin ja danach gefragt worden. Aber ich würde eher sagen, ein Robert Habeck hätte auch das irgendwie von sich aus zum Ausdruck bringen können.
Ja, da fand ich eher, also das ist ein, ist doch ein, ich glaube, das ist auch, da ist Scholz auch sehr authentisch. Also so habe ich ihn immer erlebt, dass diese Sorge vor einer unkontrollierten Eskalation dieser Auseinandersetzung ihn von Anfang an immer bewegt hat. Das war immer, noch vor dem Kriegsbeginn auf der Moskau-Reise und so war das immer ein Thema. Machen sich die Leute wirklich deutlich, wie viel Leid ein Krieg mit sich bringt. Das ist eine ganz, glaube ich, eine ganz auch an der Stelle wirklich originär sozialdemokratische Prägung, dieses sehr starke Bewusstsein um den Wert von Frieden, die Ablehnung, die Scheu vor jeder Form von Anflügen von Bellizismus, von einem Mann, der jetzt immerhin gesagt hätte, naja, heute würde ich Kriegsdienst machen, würde ich nicht mehr verweigern. Aber ich fand bei ihm auch das Zögern und bis hin zum Zaudern sind ja für einen Staatsmann, für einen Regierungschef in so einer Situation im Grunde richtig angewandt Tugenden. Man muss zögern, man soll nicht
hasardeurhaft handeln.
Man muss sich erklären und ich glaube, man muss eine Konsistenz im Handeln haben. Und das fand ich immer das Problem, dass er sozusagen aufgetreten ist, dann sehr früh mit diesem sehr dezisionistischen Ton aufgetreten ist. Ich habe jetzt eine Entscheidung getroffen, wir machen das jetzt so, Zeitenwende. Und dann hieß es am Anfang, wir machen jetzt einmal Waffenlieferungen. Und es wurde so kommuniziert, das ist jetzt einmal. Und schon damals war klar, das ist doch eigentlich, das kann doch nicht das Ende sein. Aber es war eine Kommunikation, die im Grunde auf der Einschätzung basierte, wir können da jetzt einmal ein paar Panzerfäuste hinliefern. Und kaum war das ausgesprochen, kam schon die Ankündigung, jetzt kommen die Strela-Raketen. Und dann kam die Kommunikation, ja, aber keine schweren Waffen. Das war ja faktisch die Haltung der Bundesregierung. Und dann wird das eingeholt. Und es ist nicht irgendwie ein, sich, wie das bei Merkel war, ein Tasten in einem Raum der Ungewissheiten, wo man selber auch mit Ungewissheiten agiert, sondern dieses Schwanken zwischen, ich treffe jetzt eine Entscheidung, das ist so, wer Führung bestellt, kriegt sie von mir auch jetzt und dann muss das aber wieder abgetakelt und wieder neu aufgerichtet werden. Da sehe ich das Problem und das, glaube ich, ist auch die Belastungsstelle für die Koalition, denn das ist das, was wir, glaube ich, in der Öffentlichkeit am wenigsten zu sehen kriegen, wie stark das auch die Koalition belastet und auch bei dieser Reisegeschichte jetzt nur als Indiz an der Stelle so eine Äußerung wie Habeck, der dann bei der Märzreise sagt, naja, wenn ich Oppositionsführer wäre, dann wäre ich auch gefahren. Das sind, glaube ich, nur so Indizien dafür, wie da auch intern diskutiert wird, ohne dass wir das in der ganzen Schärfe öffentlich wahrnehmen.
Man darf ja auch nicht vergessen, dass Scholz ja nicht nur Bundeskanzler ist, sondern er ist jetzt nicht SPD-Vorsitzender, aber er hat ja eine wahnsinnig große Wirkung in der SPD und die Partei ja auch immer mitnehmen muss und musste, ja. Und das ist natürlich die Balance, die er halten muss, aber das, ich sehe es wie ihr, das ist alles einfach schlecht erklärt worden und kommuniziert worden und,
ja, und die ganzen
das ist sicher auch der Grund, dass ihm der Roth und Strack-Zimmermann und Hofreiter so davon galoppieren konnten und so einen Druck aufbauen konnten, dass das geht nur, wenn die dafür auch eine offene Flanke sehen. Und die haben sie gesehen und haben das genutzt.
Und Merz, jetzt müssen wir auch mal über Merz reden, Katharina, der im Schlafwagen nach Kiew fährt und was einheimst und sich jetzt im Nachhinein als der große diplomatische Friedensstifter geriert.
Ja, das ist ja jetzt auch eine interessante Rolle, die Merz in dieser ganzen Geschichte spielt, wie es zu dem Friedensschluss zwischen ukrainischer und deutscher Staatsspitze gekommen ist. Der Merz hat ja angekündigt, am Wochenende, glaube ich, kam das, wurde es so durchgestochen. Er würde am Montag nach Kiew reisen. Und das wurde dann von der CDU auch so bestätigt und das natürlich ausschließlich verbunden mit einer staatspolitischen Verantwortung der CDU. Ja, man fährt dahin, um zu vermitteln zwischen der Ukraine oder die ukrainischen Wünsche nach Deutschland zu vermitteln. Und man fährt dahin als jemand, der gerade als Oppositionsführer mit der Regierung zusammen einen Antrag verabschiedet hat, in großer Gemeinsamkeit, ja. Das steckt sicher auch mit dahinter, aber man muss immer auch sehen, der Merz steht kurz vor zwei Landtagswahlen, die in Schleswig-Holstein ist dieses Wochenende, da hat die CDU kein Problem, aber die in NRW, die kommt den Sonntag drauf und da steht es spitz auf Knopf für die CDU und das können die so oft beteuern, wie sie wollen, dass es nichts mit der Landtagswahl zu tun hat, aber das ist, glaube ich, nicht ganz von der Hand zu weisen, dass dieser Zeitpunkt sehr bewusst gewählt ist, auch jetzt ne, das zu nutzen, dass der Kanzler noch nicht gefahren ist. Die Aufmerksamkeit ist einfach viel größer. Merz sagt, es hätte eine Einladung im Februar schon gegeben des ukrainischen Parlaments, die er jetzt wahrnimmt, die hätte er natürlich auch später wahrnehmen können. Also es war ganz interessant. Er hat vorher nicht gesagt, mit wem er da in der Ukraine sprechen wird. Ich finde, diesen Auftritt dort hat er eigentlich ganz gut gemeistert. Es gab gute Bilder für ihn. Für ihn war es eine erfolgreiche Reise und er hat natürlich auch Selenskyj getroffen und hat hinterher dann eben selbst getwittert, dass er dankbar ist, dass Selenskyj seiner Bitte gefolgt sei, um eine Einladung des Bundespräsidenten. Der Weg sei jetzt frei für eine persönliche Begegnung des Bundespräsidenten und des Bundeskanzlers. Und das, also alleine das selbst zu twittern und nicht durchstechen zu lassen, was ja eine sehr elegante Möglichkeit gewesen wäre, ja, ist interessant.
Mindestens. Ja, man muss es aber in dem Kontext sehen, dass ja Merz war, glaube ich, am Mittwoch dort und dass am Montag Scholz zum ersten Mal dieses Argument, wie ich eben sagte, aus dem Hut gezaubert hat für mich. Ich kann nicht reisen, weil Steinmeier nicht reisen durfte. So, meine These wäre, dass Scholz sich da hat provozieren lassen von dieser Reise von Friedrich Merz, von der er ja da auch schon wusste. Und dass es natürlich als ein Unding galt, dass der Oppositionschef vor dem Regierungschef in Kiew ist. Und da musste er sich irgendwie erklären, da musste er das jetzt irgendwie rechtfertigen. Und da hat er dann gesagt, ja, wenn Steinmeier nicht reisen darf, kann ich ja auch nicht reisen. Die andere These wäre ja, dass er mit Merz geredet hat, angeblich hat er das ja getan, auch vorab. Und nach dem Motto, so versuch du mal da was zu regeln. Das kann ich mir aber nicht vorstellen. Also denn das ist ja seine ureigenste Aufgabe und die Aufgabe seiner Leute, da jetzt dafür zu sorgen. Und wie du sagst, das steht ja auch vor dem Hintergrund der Landtagswahlen, wo es ja um viel geht, auch für Friedrich Merz, dass er versucht hat, sich gerade da jetzt als großer Außenpolitiker und als kanzlerfähiger CDU-Vorsitzender in Szene zu setzen.
Ich finde bloß diesen Zusammenhang mit den Landtagswahlen, der ist immer wieder gemacht worden und ich finde den irgendwie innenpolitisch klein. Also das Ding war sozusagen, das Tor war sperrangelweit offen und der Merz hat den Ball mit seiner Reise reingeschossen. Das macht man so wie Habeck sagt, als Oppositionsführer ist doch klar, der fährt da jetzt hin. Und das jetzt durch so ein Landtagswahlkalkül klein zu machen.
Aber er hätte doch schon früher fahren können, wahrscheinlich. Da gehe ich mal von
naja,
aus.
Also ja,
Selenskyj hätte ihn bestimmt nicht ausgeladen, wenn er vor 4 Wochen schon gefahren wäre. Aber er ist jetzt genau.
Naja, aber es war sozusagen genau der richtige Zeitpunkt, letztlich strategisch den Moment herzustellen, wo klar ist, die Regierung fährt nun mal einfach nicht im Augenblick.
Ja, und Scholz hat große Probleme auch mit seiner Koalition. Das hat ja Friedrich Merz auch im Bundestag vor der Japan-Reise.
Ja, also vom Timing her, finde ich, braucht es da nicht die Landtagswahlen, um zu sagen, das war vom Timing her richtig. Es hatte ihn nicht in den Verdacht gesetzt, der Regierung vorzugreifen und da vorzupreschen. Und das war der richtige Moment. Ich finde, was dann wieder so ein typischer Merz war, war in der Tat dann dieser Tweet danach, wo dann diese ganze Hybris durchkommt und er unnötig sich dann in die Szene dessen setzt, der nun derjenige ist, der dem ukrainischen Präsidenten sagt, wie er sich Deutschland gegenüber zu verhalten hat. Das ist typisch Merz, sich dann die eigenen Sachen so durch seine eigene Eitelkeit wieder kaputt zu machen.
Also im Nachhinein. Ich würde diesen Landtagswahlkampf nicht ganz von der Hand weisen. Ich glaube, das hat schon mit auch eine Rolle gespielt. Also der Zeitpunkt war für ihn grundsätzlich ideal. Die Union hat ja auch da an diesem Montag, bevor er gefahren ist, auch noch ihr sicherheitspolitisches Konzept vorgestellt in Köln. Gemeinsames Papier von CDU und CSU mit so einem Gesamtsicherheitsbegriff, wo natürlich die äußere Sicherheit auch eine Rolle spielt. Die CDU hatte über Jahre da Norbert Röttgen, aber ansonsten und vielleicht Herrn Kiesewetter, aber da ist auch eine Lücke, die sie auch füllen muss. Und das weiß auch Merz für die Zukunftsaufstellung der CDU und der Union insgesamt. Also natürlich war das, muss man das in dem Gesamtkontext sehen, aber die Landtagswahl ist für mich auch nicht ganz von der...
Ich würde ihm das unterstellen, Friedrich Merz, dass er ganz bewusst auch diesen Zeitpunkt gewählt hat. Man darf ja auch nicht vergessen, wenn man sich den Landtagswahlkampf anguckt, in Olpe ist er aufgetreten, in Düsseldorf mit Hendrik Wüst, er kommt aus NRW, da wird nichts anderes als die Unfähigkeit von Olaf Scholz, die angebliche Unfähigkeit des Kanzlers thematisiert, mit diesem Konflikt, mit diesem Krieg umzugehen. Da wurde ja nicht über landespolitische Themen gesprochen.
Was man aber sagen muss, er hat natürlich in der Ukraine ist er mit offenen Armen empfangen worden. Ne? Also da hat er, ist nicht jetzt einfach irgendjemand hingereist, den man dort nicht beachtet hat, weil er ja an sich nichts versprechen kann. Er ist nicht die Bundesregierung, sondern das hat Eindruck gemacht in der Ukraine.
Ja, aber wenn Scholz vorher hingefahren wäre oder Steinmeier da gewesen wäre, hätte er ja zu Hause bleiben können.
Natürlich, und auch dem Selenskyj hat das doch gefallen, den deutschen Sozialdemokraten da auch nochmal eins reinzuwürgen. Also das haben die ja auch genau auf dem Schirm gehabt und genau gewusst. Am Ende noch ganz kurz, Stichwort Landtagswahl. Sonntag Landtagswahl in Schleswig-Holstein, dann kommt als nächstes Nordrhein-Westfalen, das ganz große Ding. Worauf stellen wir uns da ein?
Schleswig-Holstein, wie man in den Gefilden, wo ich herkomme, sagt, Mardi Wiesen für die CDU, würde ich sagen.
Jetzt, am Ende war ja auch nicht immer so ganz klar.
Ja, aber der führt der Daniel Günther einfach mit einem solchen Vorsprung, dass es mich wundern würde, wenn den die SPD jetzt noch aufholen würde, da werden wir einen CDU-Sieg sehen, den man natürlich auch im Adenauerhaus feiern wird, während die NRW-Wahl wirklich noch ein Kopf-an-Kopf-Rennen ist und das wirklich eine spannende Wahl werden wird.
Ja, da gehe ich auch fest von aus, zumal die Sozialdemokraten mit einem schwachen Kandidaten angetreten sind.
In Schleswig-Holstein.
In Schleswig-Holstein, ja. In Nordrhein-Westfalen mit Thomas Kutschaty sieht es sicherlich ein bisschen anders aus. Da hat die Union eigentlich einen schwach aufgetretenen Ministerpräsidenten Hendrik Wüst gehabt. Also da zeichnet sich auch ein Kopf-an-Kopf-Rennen ab. Und da könnte es ja möglicherweise auch sein, dass die Nummer zwei dann die Regierung bilden kann.
Also und ich würde sagen, in Nordrhein-Westfalen wird es dann besonders interessant, wenn es um Koalitionsverhandlungen geht und die Grünen und die FDP entscheiden müssen, ob sie mit der CDU oder mit der SPD regieren. Und das wird dann natürlich wieder hier auf Berlin zurückschlagen und uns dann vielleicht auch ein Bild davon geben, von dem wahren Zustand dieser Koalition und den Spannungen oder wie weit das mit der in Meseberg zelebrierten Geschlossenheit zwischen SPD und Grünen ganz besonders im Augenblick her ist. Also das wird spannend dann gerade nach Nordrhein-Westfalen. Machen wir an der Stelle mal einen Punkt für diesen Politik-Podcast.
Tun wir.
256. Ja. Rückmeldungen, wie immer, wir freuen uns über die Post von euch, von Ihnen, unseren Hörerinnen und Hörern an politikpodcast@deutschlandfunk.de. Wir lesen alles sorgfältig, versuchen auch so oft wie möglich zu antworten. Manchmal klappt es nicht immer. Danke fürs Interesse. Schönes Wochenende. Tschüss.
Tschüss.
Tschüss.